Hallo und herzlich willkommen zu unserer März-Ausgabe von Adam Online Audio. Der Franziskanermönch Brennan Manick hatte mal gesagt, der größte Grund für Atheismus sind Christen, die ihren Glauben mit ihren Lippen bekennen, ihn aber durch ihren Lebensstil verleugnen. In unserer heutigen Ausgabe haben wir zwei Beiträge, die die Frage stellen, wie leben wir? Im ersten Beitrag, das ist ein Konferenzmitschnitt, in dem Eberhard Mühlern zu Wort kommt, geht es um leidenschaftliches Christsein. Im zweiten Beitrag, das kommt von einer ganz anderen Seite, geht es um christliches Unternehmertum. Wie kann Glauben unternehmerisches Handeln informieren? Zwei spannende Beiträge, von denen wir hoffen, dass sie Ihnen genug Stoff, Material zum Weiterdenken und vielleicht sogar zum Umdenken liefern. Mein Name ist Peter Müller und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Ausgabe von Adam Online Audio. Seit vielen Jahren engagiert sich Eberhard Mühlern in der Familien- und Männerarbeit. Er ist Vater von, wirklich, 13 Kindern. Und im folgenden Beitrag präsentieren wir Ihnen einige Ausschnitte aus einem Vortrag, den er beim Männertag Anfang des Jahres in Gudensberg bei Kassel vor etwa 400 Männern hielt. Das Leben ist ein Stück, das man nicht proben kann. So hat es Larry Norman mal ganz schön in einem Song ausgedrückt. Aber trotzdem bleibt die Frage, wie ist das? Ich bin alt, ich blicke auf mein Leben zurück und ich ärgere mich über die verpassten Gelegenheiten. Ich ärgere mich darüber, dass ich nicht rechtzeitig die Weichen gestellt habe. Eberhard Mühlern spricht in seinem Vortrag über leidenschaftliches Christsein, über Werte und über einen Blick vom Ziel zurück auf das Leben, das uns jetzt schon animieren kann, richtige, gute Entscheidungen, gute Weichenstellungen für unser Leben vorzunehmen. Ich wünsche Ihnen inspiriertes Zuhören bei Eberhard Mühlern.
Männer mit Leidenschaft. Also mir gefällt das ja. Nun bin ich aber auch ein Typ, der immer mal was Neues braucht und ohne leidenschaftliche neue Dinge, dann werde ich unruhig. Männer mit Leidenschaft. Sag mal, gibt es Dinge, die dich in der letzten Zeit so richtig begeistert haben?
Ja.
Ideen oder Erlebnisse? Jetzt haben wir ja mal, ich habe gute 5 Wochen, ne, das neue Jahr. Die sind schon weg von 2007. Ja, bald können wir auch frohe Weihnachten sagen. Gibt es Dinge, die dich in den letzten 5 Wochen, nehmen wir mal Silvester, Jahresanfang, letzten 5 Wochen, gibt es Dinge, die dich so richtig begeistert haben, wo Leidenschaft in dir auch hoch geworden ist? Denk mal kurz drüber nach. Was mich so richtig begeistert hat in diesen letzten 5 Wochen, also seit einigen Jahren mache ich Feldstudien in Indien, ich bin immer so 6 bis 8 Wochen dort, und in den letzten 3 Jahren bin ich also auf Ureinwohner gestoßen, auf Stämme gestoßen, und da gibt es einen Stamm, die sind matriarchalisch ausgerichtet, das ist was ganz Exotisches. Ja, und die habe ich besucht kurz vor Weihnachten, und ich werde da eine Feldstudie machen, ja, und ich habe mich doch tatsächlich an der University of Wales angetragen als Doktorand. Ich werde eine Doktorarbeit schreiben über patriarchalische und matriarchalische Volksstämme. Ganz schön abgefahren, wa? Ja, und mein Traum, das habe ich vor 2 Wochen abgeschickt, und mein Traum war schon immer spätestens mit 60 schreibe ich noch mal eine Doktorarbeit. Das habe ich mir immer so gesagt. Ja, einfach so aus Spaß. Ich bin ein Lerntyp. Jemand anders ist ein absolutes Graul. Aber sich mal entspannt hinzusetzen und Dinge erarbeiten, die nicht so gewöhnlich sind, das ist für mich ein Traum. Da kommt Leidenschaft hoch. Mit 35 konnte ich es nicht machen. Da hatte ich 10 Kinder. Da hat sich gesteigert bis auf 13. Eine Menge zu tun zu Hause. Die absolute wahnsinnige Herausforderung als Vater. Der Bürgermeister hat ja ein Kurzreferat dazu gehalten. Zu Familienleben. Ja, da konnte ich solche Dinge nicht tun. Aber jetzt kommt Licht am Horizont. Und das packt mich mit Leidenschaft. Okay. Wenn man so Träume hat, ja, wenn ich mich nach etwas sehne, es aber nicht umsetzen kann, dann kann einen das wirklich zerreißen, dann kann man wirklich ins Leiden hineinkommen. Das ist die andere Seite. Ja, und da, gut, da gibt es auch immer wieder Dinge. Einfach nicht die Zeit haben, die man wirklich aufrichtig gerne mehr mit seiner Familie verbringen möchte. Ja. Und dann leidet man darunter. Ja, oder das sind gesundheitliche Dinge, Christoph hatte ganz kurz eingerissen. Das war absolut dramatisch. Ne? Mit 42 kriegt man einen Herzinfarkt. Bums. Ein Jahr lang ganz raus auf Dienst und Berufsleben. Schrecklich. Und ich habe mich so sehr danach gesehen, rumzuflippen und für Gott zu arbeiten. Ja, ganz gut zurecht gemacht, der Herr. Ne? Ich stehe schon wieder ganz gut da. Mit meinen knapp 60. In zwei Wochen werde ich 60. Ich habe es gerade so geschafft. Ja, verabschiede dich von der Mittelmäßigkeit. Ja, das Erstbeste brauchst du. Ja, in dem Psalm 139, da lesen wir, wie der Psalmist sagt, du hast mich einzigartig und wunderbar geschaffen. So, das bist du. Ja, verabschiede dich von der Mittelmäßigkeit. Ja, such nach dem Erstbesten in deinem Leben und du darfst Träume haben. Und ich wünsche mir, ja, dass diese Träume durch den Heiligen Geist bewegt sind, ja, und dass dann auch ein Teil davon auch umgesetzt und verwirklicht werden kann. Ja, dazu brauchst du auch Vorbilder. Eindeutig. Dass du da ja, mit Leidenschaft leben kannst. Ja, und eins unserer Vorbilder, eins meiner Vorbilder, und das sage ich jetzt nicht so theologisch, eins meiner Vorbilder, das ist doch tatsächlich auch Jesus. Jesus, so wie er hier auf der Erde gelebt hat. Übrigens, du hast ein paar Seminarunterlagen von mir. Gleich nach dem Stadtplan komme ich. Ja. Wenn du in der Mappe rumblätterst, dann findest du nach dem Stadtplan, findest du dann dieses Referat und ein paar von den Merksätzen, die da sind. Ja, Jesus. Also mit dem, über den reden wir jetzt mal miteinander. Jesus als unser Vorbild. Ja, wie hat es Jesus gemacht? Wir sollen ja immerhin in seinen Fußstapfen wandeln. Tja, aber vielleicht denkst du dir so und winkst so ein bisschen ab und sagst, Mann, ja, aber Jesus war Gottes Sohn. Ja, der stand doch einfach so über den Dingen. Ja, das ging doch wie von selbst. Aber da lass dich mal dran erinnern, das lesen wir nämlich im Philipperbrief, Kapitel 2. Ja, da lesen wir, obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Ja, also Jesus, zumindest auf jeden Fall für die Zeit, die er hier auf der Erde war, da lebte er unter den menschlichen Begrenzungen. Er musste genauso das Gebiet suchen, wie du und ich, um zu erkennen, was dran ist. Ja, da hat man ja noch gar nicht so richtig dran gedacht. Jesus wird so verklärt. Ja klar, er ist zur Rechten Gottes jetzt. Aber er war auf der Erde. Und er war Mensch wie jeder andere Mensch. Und hatte seinen Weg zu gehen. Ja, und wenn ich an Jesus denke, also er lebte echt mit Leidenschaft. Ich möchte nur noch mal empfehlen, geh noch mal so durch die Evangelien. Einfach so mit der Frage, hey Jesus, wie warst du? Wie hast du gelebt? Wie hast du geredet? Was hast du getan? Einfach mal Jesus als Mensch unter Menschen, als den Menschensohn dort kennenzulernen. Ja, und Jesus trat mutig an für Gerechtigkeit und Wahrheit. Also wenn ich nur daran denke, wie er mit den Pharisäern umgegangen ist. Ja, ihr seid weich getünchte Gräber, hat er zu ihnen gesagt. Oder den König Herodes, im Lukas kannst du das lesen, den König Herodes nannte er einen Gauner. Du Fuchs. Also, und wenn ich dann denke, wie er den Tempel da mal Orten geschaffen hat, den Tempel, wow. Ja, das war leidenschaftlich, da ist Jesus eingetreten. Ja, für Wahrhaftigkeit und für Gerechtigkeit. Da können wir uns eine dicke Scheibe abschneiden. Auf der anderen Seite, ja, zeigte Jesus ein Erbarmen und ein Mitfühlen, mit einem Mitleiden auch, dass manch ein Mann regelrecht abgibt. Denk mal an Lazarus, sein Freund, echter Freund. Ja, und dann war er tot. Und wir lesen, wie Jesus weinte. Er weinte auch über Jerusalem. Er freute sich über den Erfolg seiner Jünger. Er frohlockte in Geistleben, weil seine Jünger die ersten Dämonen austrieben und Kranke heilten. Er zeigte seine Angst und gibt sie ihm an. Wenn du das nochmal so nachliest, wie Jesus da gerungen hat, dass seine Jünger noch ein bisschen bei ihm waren. Da brauchte er den Trost. Und Jesus konnte auch feiern, was er sich bei den Zöllnern herumgetrieben hat, mit ihnen zusammen saß, ja, und da mitgefeiert hat bei der Hochzeit zu Kana. Das gefällt einem manchmal wieder ganz besonders gut, dass Jesus sowas auch konnte. Also, was er auch machte, tat er richtig mit großer Leidenschaft. Es ist wichtig, wie auch dein Berufsleben aussieht, dass du einfach für dich Grundwerte formulierst, die sich an deinem Lebensziel orientieren. Also gerade wenn ich also diese Umfrage hier, ne, habe ich am Anfang gesagt, ja, ein großer Teil der Bevölkerung stellt sich so gut wie nie existenzielle Sinnfragen, Hektik und ein unverhältnismäßig hoher Medienkonsum. Ja, stehlen das den Menschen. Und wenn du einigermaßen leidenschaftlich, zielorientiert leben willst, ja, dann musst du dir Grundwerte formulieren, die sich an deinem Lebensziel orientieren. Ja. Wie möchtest du in deiner zweiten Lebenshälfte leben? Ja, ich bin ja also ganz fasziniert von der Altersgeschichte, die wir hier haben. Ja, wir haben Jugendliche, das Mittelalter und Ältere, so wie ich, und vielleicht noch ein bisschen älter. Das ist eine wunderbare Mischung. Ja, wie möchtest du deine zweite Lebenshälfte, so ab 45, 50, gestalten? Ja, also Gott an erster Stelle stellen, das geht schnell über die Lippen. Das ist ein guter Begriff. Dann sagt man schnell Gott an erster Stelle stellen. Ja, aber dann kommt der Alter, dann kommen die Details. Versteht, kannst nachvollziehen, wenn ich sage, Grundwerte, die sich am Ziel orientieren. Wie soll dein Lebensende einmal aussehen? Ja, das ist die Beziehung zum Ehepartner. Ja, und wir wissen, wie schwer es ist, da miteinander durchzukommen. Manch einer hier im Raum ist gescheitert. Ja, lass dir sagen, wir verurteilen dich nicht. Deswegen, Gott gibt auch eine zweite Chance, wenn wir unser Leben gut aufräumen und uns in neue Stellen. Er hat liebevolle, gute Gedanken auch für dich. Wir wissen alle, wie schwer es ist, da durchzuhalten. Jetzt sind wir 36 Jahre verheiratet, Claudia und ich. Und wir sind sehr unterschiedlich vom Typ her. Sehr, sehr unterschiedlich. Und das hat uns immer Mühe gemacht. Und jetzt haben wir es, also ich würde schon sagen, wir haben es ganz toll gelernt, Claudia und ich. Ja, es ist ein Genuss, einige Jahrzehnte an einer Beziehung gearbeitet zu haben, um dann in der letzten Lebensphase diesen Kleinkram, mit dem man sich so genervt hat früher, diese Streitereien und Uneinigkeit und Rechthaberei und nicht verschwinken und empfindlich sein, besonders von meiner Seite, emotionalen Seite her, wenn man das doch einigermaßen im Griff hat. Ja, und dann für die letzten Jahrzehnte, die noch bleiben, Kinder wieder aus dem Haus, ist auch was Herrliches. Wir haben es ja intensiv genossen, ne? Aber Kinder wieder aus dem Haus und mit meiner ehemaligen alten Freundin, ja, zusammen einfach wieder Abenteuer. Wenn man das durchhalten kann, Leute, das ist ein Grundwert, das sage ich auch den Jüngern, das ist ein Grundwert. Und dafür muss man manchmal kämpfen und Buße tun und wieder neu anfangen und kritikfähig sein und vergebungsbereit sein, Hilfe in Anspruch nehmen, damit man dieses Ziel erreicht. Befriedigendsten Gefühle, Empfindungen, so als älterer Herr wie ich, ja, mit seinem Clan zusammen zu sein. So mit den erwachsenen Kindern und sich gut zu verstehen. Da musste ich natürlich einiges für tun, ne? Damit man sich heute auch gut versteht. Liegt ja nicht nur an den Kindern, ne? Damit man sich dann später gut versteht. Ich, alter Herr, ich habe auch was zu tun. Es ist sowas Schönes. Wir, ne, haben unser Weihnachten gefeiert, ja, und waren noch nicht mal alle da, weil einige weit weg wohnen, aber wir waren 38. Jeder hat was mitgebracht, so kein Problem. Alle packen mit zu, so sind sie aufgewachsen. Und wir hatten eine herrliche Zeit. Ne? Ich habe hier 16 Enkelkinder. Gewaltiger Clan. Ja. Und es ist so etwas Schönes, in solch einem Familienverband alt zu werden, mit gegenseitiger Wertschätzung. Das ist ein Grundwert. Ja, das nimmt dir keiner ab, den hast du für dich zu treffen. Und dann Entscheidungen zu sehen. Ja, was ist mit guten Freunden? Auch, dass man das einfach sieht. Ja, eins meiner Lebensmottos oder Grundwerte, Grundwerte war schon immer, schon damals, als ich noch im Berufsleben war, lieber weniger Geld, aber dafür mehr persönliche Zeit, um Gott zu dienen und für Familie da zu sein. Und da habe ich mehrmals vor Kreuzung gestanden, wo ich mich zu entscheiden hatte. Das war eines meiner Lebensmotto. Lieber ein einfacher Lebensstil. Lieber ein einfacher Lebensstil. Und ich kenne auch einige Freunde, die also in den Augen einfach dramatische Berufsentscheidungen getroffen haben. Also zu Ungunsten von Berufskarriere, zugunsten von Familie. Was ja auch wirklich sehr verantwortungsvoll ist. Aber sie haben gewusst, was sie getan haben. Einfacher Lebensstil. Aber dafür mehr Zeit für Beziehungen und dann auch, um mit Gott umzugehen. Also, ja, wenn ich das jetzt so bündele, Männer mit Leidenschaft, wir haben auf Jesus geschaut, er wusste, dass er einen Auftrag hat und er wusste, das packe ich nur Hand in Hand mit Vati. Das möchte ich gerne in dein Herz so transportieren. Da ist ein Auftrag und du kannst es Hand in Hand mit Vati.
Peter Diederich ist selbstständiger Steuerberater, verheiratet und Vater einer Tochter. Das folgende Interview erschien in Adam Online 08. Es führte Emmerich Adam. Sie haben als Steuerberater viel Umgang mit Geschäftsleuten. Wo sehen Sie die Hauptnöte von christlichen Unternehmern? Ich habe meinen Schwerpunkt im Beruf nicht bei christlichen Geschäftsleuten, sondern ich bin als Steuerberater Christ. Es gibt meines Erachtens auch kein fest umrissenes Bild eines christlichen Unternehmers. Der Begriff christlicher Unternehmer ist für mich nicht mit konkreten Inhalten gefüllt. Die Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten sollten am Verhalten erkennen, dass es sich um einen christlichen Geschäftsmann handelt. Er sollte nicht manipulieren oder Druck ausüben, er sollte nicht falsche Tatsachen vortäuschen, zum Beispiel eine bestimmte Unternehmensgröße vorspielen, nur um bestimmte Aufträge zu bekommen. Er sollte Kollegen auch die Treue halten, wenn sie Misserfolg haben. Die Hauptnot, die ich besonders bei christlichen Geschäftsleuten kennengelernt habe, ist die Auseinandersetzung zwischen Christsein und Unternehmersein. Man kommt als Unternehmer automatisch in die Versuchung, bestimmte christliche Werte aufzugeben. Zum Beispiel gibt es die Versuchung der Korruption, auch hier in Deutschland, obwohl das oft verschwiegen wird. Der Vermittler eines guten Angebots wird beim Angebotspreis mit berücksichtigt. Ein anderer Punkt ist Schwarzarbeit. Es ist nach wie vor üblich in der Geschäftswelt, Waren oder Dienstleistungen zu verkaufen, ohne sie in Rechnung zu stellen. Ein anderes Problem ist der Umgang mit Mitarbeitern oder die Frage, wie werde ich überhaupt erfolgreich? Es gibt viele erfolgversprechende Methoden, die aber den biblischen Grundsätzen widersprechen. Sie meinen, dass man trotz christlicher Ethik, die man als christlicher Geschäftsmann an sich befürwortet, in Versuchung gerät, diese ethischen Maßstäbe zu vernachlässigen, nur damit man geschäftlichen Erfolg hat und gegen die Konkurrenz bestehen kann? Richtig. Ich meine sogar, dass eine Aufteilung gemacht wird. Auf der einen Seite ist mein Unternehmen und auf der anderen Seite mein Glaube. Das eine wird bewusst von dem anderen abgegrenzt. Dabei kommt es zu einer Art Doppelleben. Am Sonntag in der Gemeinde bin ich der fromme Christ und im Geschäftsalltag jemand ganz anderes. Warum haben christliche Geschäftsleute oft so wenig Erfolg, beziehungsweise kämpfen mit finanziellen Problemen? Ich habe viele christliche Geschäftsleute erlebt, die unter massiven finanziellen Problemen leiden. Aber ich habe nur wenige erfolgreiche christliche Geschäftsleute kennengelernt. Einer der Gründe dafür ist folgender. Die Bibel sagt, schnell erworbener Reichtum wird schnell weniger, aber wer allmählich sammelt, vermehrt seinen Reichtum. In der Geschäftswelt wird oft vermittelt, es ist möglich, schnell viel Geld zu verdienen. Das kann eine große Versuchung sein. Ein Unternehmen braucht viel Zeit, um zum Erfolg geführt zu werden. Zeitweise kann sicher manches schnell gehen, aber vom Grundsatz her sollte man sich viel Zeit lassen. Man braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen zu Kunden, Lieferanten und so weiter. Häufig mangelt es an Geduld und Ausdauer, und das kann dann zum Scheitern führen. Worin sehen Sie die wesentlichen Chancen von christlichen Geschäftsleuten? Die Chancen bestehen darin, unverkrampft zu sein, schöpferisch, eine gewisse Leichtigkeit an den Tag zu legen, höchst effizient zu sein. Christliche Geschäftsleute können anderen wirklich Gutes tun. Sie können ihrer Umwelt dienen. Wir haben als Christen Zugriff auf den Schöpfer, auf den, der auch Erfolg schenkt. Wir können auf seine Unterstützung bauen, wenn wir uns an seine Grundsätze halten, an die Bibel. Diese Dinge betreffen nicht speziell Geschäftsleute, sondern Christen überhaupt. Gibt es Ihrer Meinung nach Chancen, die speziell christliche Geschäftsleute betreffen? Als Geschäftsmann habe ich dadurch, dass ich Verantwortung in der Gesellschaft übernehme, ein viel weiteres, auch missionarisches Wirkungsfeld. Ich komme zum Beispiel an Kunden, Lieferanten und andere Geschäftsleute heran, die ich als normaler Arbeitnehmer nicht erreichen könnte. Geschäftsleute registrieren ja die Kirche oft gar nicht, aber sie registrieren andere, erfolgreiche Geschäftsleute. Sollte sich ein christlicher Geschäftsmann auch in einer Gemeinde engagieren? Oft fühlen sich Geschäftsleute ja missverstanden oder gar ausgenutzt, weil ihnen von der Gemeindeleitung signalisiert wird, bring dich ein bzw. bring dein Geld ein. Tatsächlich wird in Gemeinden oft nicht erkannt, dass es durchaus geistlich sein kann, Unternehmer zu sein. Das ist ja auch ein geistlicher Dienst. Der Erfolg der Geschäftsleute, Geld, ist in den Gemeinden willkommen, aber sie mögen es oft nicht so, wenn sie als Geschäftsleute auftreten. Es würde den Gemeinden aber gut tun, wenn die Unternehmer nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre erfolgreichen Prinzipien einbringen könnten. Zum Beispiel haben erfolgreiche Unternehmer gelernt, das Vertrauen von Menschen zu gewinnen. Sie könnten den Gemeinden helfen, das Vertrauen von Kirchendistanzierten zu gewinnen. Christliche Unternehmer stehen oft im Spannungsfeld zwischen einem zeitintensiven Unternehmensalltag, den Ansprüchen der Familie und den Erwartungen der Gemeinde. Wie kann man mit diesem Spannungsfeld sinnvoll umgehen? Weniger ist oft mehr. Kann es von Gott gewollt sein, dass ich wegen einem zeitintensiven Geschäftsalltag kaum noch Zeit für meine Familie und noch weniger Zeit für die Gemeinde habe? Die Zeit, die ich in Familie, ins Gebet, in die Bibel lese und so weiter investiere, fehlt mir zwar zunächst für meine Arbeit, aber auf Dauer wird sie sich auch auf meinen Geschäftsalltag positiv auswirken, auch in Form von Erfolg. Denn ich erhalte dadurch ja neue Kraft, neue Ideen, neue Lösungsansätze. Ich halte es für wichtig, diese verschiedenen Bereiche zu integrieren. Gott teilt mich ja nicht auf in eine Person für die Familie, eine Person für die Gemeinde und eine Person für das Unternehmen. Ein praktisches Beispiel für gelungene Integration ist der Aufbau eines Familienunternehmens. Oder nehmen wir die Urgemeinde. Als die Urgemeinde entstanden ist, haben sie angefangen, Güter zu verkaufen und mit dem Erlös ihre Umwelt zu versorgen. Heute finden wir oft das Gegenteil vor. Gemeindemitglieder lassen sich versorgen durch staatliche Institutionen, zum Beispiel das Sozialamt. Wenn ein christlicher Unternehmer Verlust macht und Insolvenz anmeldet, muss für diesen Verlust letztlich die Allgemeinheit aufkommen. Das sollte den Christen bewusst sein. Heißt das nicht umgekehrt, dass ein erfolgreicher christlicher Unternehmer durch seine Gewinne das sozialdiakonische Engagement einer Gemeinde unterstützen kann, sofern er einen Teil dieser Gewinne dazu zur Verfügung stellt? Ja, dies ist ein ganz wichtiger Aspekt. Durch ein solches Engagement können Verluste begrenzt und sogar vermieden werden. Seit einigen Jahren werden vermehrt Seminare und Businesskonferenzen angeboten, christliche Unternehmensnetzwerke gegründet. Müsste es da nicht steil bergauf gehen mit der christlichen Unternehmerwelt? Trotzdem hat man den Eindruck, dass sich der Erfolg nicht im entsprechenden Maße einstellt. Woran könnte das liegen? Man sollte sich auf eine lange Zeit einstellen, um ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen. Mindestens 7 bis 10 Jahre. Das, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde, auch diese christlichen Unternehmernetzwerke, ist eine Saat, die irgendwann aufgehen wird, aber zunächst nicht sichtbar. Die christlichen Unternehmer müssen erst einmal erkannt werden als Christen durch ihr Verhalten. Leider gibt es, zumindest hier in Deutschland, noch wenige Vorbilder an erfolgreichen christlichen Geschäftsleuten. Vielen Dank für das Interview. Okay, jetzt kommt die Stelle, an der Sie Papier und etwas, ein Stift, ein Bleistift-Kuli brauchen. Okay, Sie sind soweit? Also bitte notieren Sie Podcast, podcast, adam-online.de. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung zu unserem Podcast. Ansonsten besuchen Sie uns auf unserer Website www.adam-online.de. Mein Name ist Peter Müller. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts Adam Online Audio. Als Gott den Adam erschaffen hatte, fragte ihn: Sag mal, hast du Lust auf ein Gegenüber, das dir entspricht? Darauf Adam: Ja, hätte ich nichts dagegen. Gott: Es gibt aber einen Haken bei der Sache. Ich bräuchte dazu deinen Verstand. Darauf Adam: Gibt's auch schon was für eine Rippe? PS. Er hätte ja gern die Frau aus dem Verstand des Mannes gemacht, aber er fand keinen.
Diesen Witz spendierte Arno Backhaus. www.arno-backhaus.de